Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Es ging in den Nachrichten ja gerade um die abgesagte Lesung von Michael Friedmann im mecklenburgischen Klütz. Die Autorenvereinigung Pen Berlin, die hat zu einer Protestkundgebung aufgerufen gegen diese Ausladung. Und ich werde in dieser Stunde hier in dieser Sendung sprechen mit Thea Dorn, einer der Sprecherinnen des Pen Berlin, über diesen Protest und die eventuelle Möglichkeit, dass diese Lesung doch stattfindet in Klütz. In dieser Woche haben wir hier in der Lesart über den neuen Roman von T.C. Boyle gesprochen. In Deutschland ist T.C. Boyle ein richtiger Star-Autor. Seine Bücher werden viel gelesen. Die großen Zeitungen machen regelmäßig Interviews mit ihm. Auch hier in der Lesart haben wir ihn schon öfter zu Gast gehabt. In den USA, also seinem Heimatland, da ist T.C. Boyle aber ein Name unter vielen und da ist er nur mäßig erfolgreich. Sein neuer Roman, der wird dort erst Anfang 2026 herauskommen, also eine ganze Weile später als bei uns. Ob es noch mehr solcher Fälle gibt, bei denen ein Autor im Ausland erfolgreicher ist als in seinem Heimatland, das hat sich meine Kollegin Maike Albart für uns angesehen und die ist jetzt hier im Studio. Hallo Maike, grüße dich.
Guten Morgen.
Um aber erstmal die Grundlage abzustecken, im Prinzip haben wir doch heute einen globalen Literaturmarkt, wo die erfolgreichen Autoren eigentlich weltweit funktionieren, oder?
Ja, das könnte man denken. Als ich jetzt im Urlaub war und in Buchhandlungen gegangen bin in Rom, da sieht man genau dieselben Titel wie auch bei uns. Also Sally Rooney zum Beispiel, Haruki Murakami habe ich kürzlich auch in Zürich gesehen oder auch in New York. Überall liegen ähnliche Bücher rum. Und da denkt man, das sind globalisierte Phänomene. Elena Ferrante war ja auch so ein Welterfolg, die zwischen Singapur und Sao Paulo auf jeden Fall funktionieren.
Umso interessanter sind ja dann die Ausnahmen und die möglichen Ursachen für die Ausnahmen. Also T.C. Boyle ist eine bei uns besonders prominente. Gibt es denn viele solche Ausnahmen?
Ein Fall, der mich sehr beschäftigt hat und den ich wirklich bemerkenswert finde, ist der von Francesca Melandri. Die ist bei uns die prominenteste italienische Autorin. Sie hat ja einen Roman gehabt, an den werden sich etliche vielleicht auch noch erinnern, Alle außer mir. Und das war so ein Beispiel, da ging es um Äthiopien, den Abessinienkrieg, eines Buches, das bei uns wahnsinnig erfolgreich war. Und auch im letzten Jahr hat sie einen neuen Band gehabt und auch da eine riesige Resonanz, überfüllte Lesungen. Immer ist es ausverkauft bei ihr. Also das wäre ein sehr prominentes Gegenbeispiel. In Italien ist sie überhaupt nicht so bekannt. Das ist gar kein Vergleich.
Und woran liegt das bei ihr? Was denkst du?
Also mein Eindruck ist, dass sie in Italien vielleicht deswegen nicht so breit wahrgenommen wird, weil es sehr unbequeme Themen sind. Also dieser Abessinienkrieg unter Mussolini 1935, die Kolonialzeit. Das war ein Buch, das schon im Gespräch war, aber es hat sich ein paar tausend Mal verkauft. Und bei uns waren es wirklich 100.000, was enorm ist für einen fremdsprachigen Titel. Und ich glaube, da wäre so meine Vermutung, dass das vielleicht zusammenhängt auch mit der deutschen Leserschaft und dem sehr großen Interesse an historischen Sujets. Also bei uns habe ich immer das Gefühl, dass die Leserinnen und Leser sehr neugierig sind, auch auf Verwerfungen in anderen Ländern. Und natürlich hat das auch das historische Bild, das wir vom Nationalsozialismus haben und dieser Periode komplettiert auf eine überraschende Weise. Das war, denke ich, ein völlig unbeschriebenes Blatt bei Francesca Melandri.
Und so ein Fall, wo sich ein Buch mit unbequem historischen Themen auseinandersetzt, also unbequem vor allem für das Herkunftsland dieses Themas und man da eher einen Bogen macht, sind dir solche Fälle öfter begegnet?
Ja, deswegen ist mir Francesca Melandri auch aufgefallen. Es gab bei uns eben ebenfalls sehr prominent den spanischen Schriftsteller Rafael Chirbes. Der hat über Jahre sehr, sehr gute Romane geschrieben über den Bürgerkrieg und den Frankismus und dann etliche Bücher auch über die Korruption in der sozialistischen Partei. Also eigentlich, als hätte er all das und auch noch die Immobilienkrise und die Finanzkrise und die vielen ökologischen Probleme, die Spanien hat, vorausgesehen, was wir jetzt in den letzten Jahren beobachtet haben. Er ist inzwischen gestorben und diese Bücher waren auch bei uns unfassbar erfolgreich. Ich habe auch ein paar Lesungen mit ihm moderiert und immer bemerkt, dass es ein großes Publikum gibt. Und bei Chirbes fand ich dann aber sehr kurios, dass diese Bekanntheit, die bei uns geherrscht hat, zurückgewirkt hat auf Spanien und dass man dann auf ihn auch dort aufmerksamer geworden ist. Und er hat immerhin ein paar Literaturpreise noch bekommen, nicht die ganz großen spanischen, aber da gab es dann so eine wechselnde Resonanz. Und das ist natürlich schön, wenn das europaweit auch funktionieren kann.
Und bei ihm, wie du es beschrieben hast, waren es aber auch nicht nur die Vergangenheitsthemen, sondern auch Themen aus der unmittelbaren politischen Gegenwart in Spanien.
Ja,
ne?
Und die, denke ich, auch eher unangenehm sind und vielleicht eben so ein bisschen stachelig für die gegenwärtige Leserschaft, gerade die Linke damals, die vielleicht eher offen gewesen wäre für diese Art der historischen Auseinandersetzung.
Gibt es dann auch deutsche Autorinnen, die wiederum anderswo erfolgreicher sind als bei uns?
Ja, ein enorm prominenter Fall und hochinteressant ist der von Jenny Erpenbeck, die ja im letzten Jahr den International Booker Prize bekommen hat und in den USA und im angelsächsischen Raum überhaupt ein Weltstar ist und große, große Preise bekommen hat und enorm, ja, bekannt ist und sogar für den Nobelpreis gehandelt wird. Und sie ist bei uns auch sehr bekannt, aber das, denke ich, ist nun nicht der Fall. Und da habe ich wiederum auch die Vermutung, dass man vielleicht auf für das Ausland exotische Themen besonders gespannt ist. Also diese ganze ostdeutsche Vergangenheit, das deutsch-deutsche Verhältnis, da schaut man nochmal wieder anders drauf, als das vielleicht in Deutschland der Fall ist. Und wir sind möglicherweise da auch ein bisschen mäkeliger oder nicht ganz so bereitwillig, auch bestimmte realistische Erzählformen dann wiederum als großartig wahrzunehmen. Es hängt, glaube ich, auch mit den literarischen Traditionen in dem Land zusammen, in dem so ein Buch dann sehr erfolgreich ist.
Wenn wir über deutsche Autoren reden, würde mir auch Vigi Sebald einfallen. Das ist schon länger her, aber der war auch immer in den angelsächsischen Ländern erfolgreicher als bei uns, oder?
Ja, das ist so ein historischer Fall, der dann mich auch damals sehr beschäftigt hat, weil das nämlich Susan Sonntag war. Und es scheint oft über New York zu gehen und über prominente Kritiker auch, wenn im New Yorker eben jemand wie Susan Sonntag einen Schriftsteller wie Sebald hochhebt und sagt, das ist der Autor der Gegenwart und der Stunde, dann wird das in der ganzen Welt gehört. Und das hat natürlich Folgen. Und da ist es wirklich so, dass der Prophet im eigenen Land weniger zählt. Und das ist immer sehr aufschlussreich, auch um ästhetischen Vorlieben so ein bisschen auf die Schliche zu kommen und etwas zu begreifen von unserer eigenen literarischen Tradition.
Jetzt habe ich von dir gehört, dass du so zwei Ursachenstränge vermutest. Das eine ist, die sind verschiedene ästhetische Traditionen, die an verschiedenen Orten besser passen. Und das andere waren diese unbequemen Themen, die man manchmal im eigenen Land weniger gern hört als im Ausland.
Ja, letzteres ist meines Erachtens nach, was ich jetzt so gelesen habe und noch einmal mir angeschaut habe, der Hauptgrund, dass da auch bestimmte Dinge weniger offen verhandelt werden und es Berührungsängste gibt im eigenen Land. Und da zeigt dann die Auseinandersetzung in dem anderen Land, dass es aber ganz großartige Stoffe sind, mit denen wir uns zu beschäftigen hätten, auch noch auf andere Weise. Und manchmal sind es auch Zufälle, wenn zum Beispiel das gerade passt. Bei Elena Ferrante war es so, dass dann auf einmal Italien überall in aller Munde war. Und das, glaube ich, war auch der Türöffner für Francesca Melandri. Auf einmal hat man wieder italienische Autorinnen gelesen. Und das kann also auch ein Grund sein. Das sind so die Zyklen, die ich immer wieder sehr aufschlussreich finde, auch für unser eigenes literarisches Verständnis.
Wenn die literarische Prophetin im Ausland mehr gilt als im eigenen Land, über solche Fälle habe ich gesprochen mit der Kritikerin Maike Albart und wir haben geredet über Francesca Melandri, Raphael Tschirbis, Jenny Erpenbeck und Vigi Sebald. Und ausgegangen sind wir vom Phänomen T.C. Boyle. Ganz herzlichen Dank, Maike.
Gerne.
Der Schriftsteller Kamel Daoud, der hat den angesehensten Literaturpreis bekommen, den Frankreich zu vergeben hat. Aber in seinem eigenen Land, in seiner Heimat Algerien, da wird Kamel Daoud massiv angefeindet. Die algerischen Behörden wollen ihn verhaften lassen. Mit seinem Roman Huris hat Daoud im vergangenen Jahr ein Tabu gebrochen, weil er in diesem Buch über den grausamen algerischen Bürgerkrieg schreibt und über eine Frau, die von islamistischen Attentätern übel zugerichtet wurde. Mit seinem Huris-Roman ist der Schriftsteller gerade auf Lesetour in Deutschland und mein Kollege Dirk Furig hat ihn in Berlin getroffen.
Als ich Kamel Daoud in seinem Hotel zum Interview treffe, wird er von zwei jungen Männern mit Kopfhörern im Ohr begleitet. Bodyguards vom BKA. Ist das nötig hier in Deutschland, wo man ihn anders als vielleicht in Paris auf der Straße nicht sofort erkennt?
Wenn es um meine Sicherheit geht, überlasse ich die Einschätzung anderen. Es gibt Leute, die der Meinung sind, man muss Schriftsteller, die sich in meiner Lage befinden, schützen. Und das ist gut so. Es gibt Länder, in die ich nicht reisen kann. Algerien gehört natürlich dazu. Aber es ist doch besser, in einer westlichen Demokratie zu leben und sich bewachen zu lassen, als in Algerien in der Gefangenschaft zu sein.
Kamel Daoud will eigentlich nicht näher auf seine persönliche Situation eingehen. Aber im Sommer musste er einen Auftritt in Mailand absagen, weil Italien ein spezielles Auslieferungsabkommen mit Algerien hat. Und dann zeigt er mir doch auf seinem Mobiltelefon die aktuelle Meldung einer algerischen Website. Dort wird auf Französisch behauptet, Deutschland habe einer Auslieferung Daouds an Algerien zugestimmt. Das ist frei erfunden. Aber daran zeigt sich, die algerische Regierung oder der Geheimdienst, der früher übrigens, diese Bemerkung kann sich Daoud nicht verkneifen, in der DDR ausgebildet wurde, weiß jederzeit, wo sich der Schriftsteller aufhält. Er könnte entführt werden oder Ziel eines Anschlags werden, wie sein Kollege Salman Rushdie.
Das Traurige ist, dass wir in einer Zeit leben, in der die Literatur so behandelt wird, als sei sie der absolute Feind mancher Regime, mancher Glaubensrichtungen oder radikaler Bewegungen. Das ist dramatisch. Wir sind heute an einem Punkt, wo die freie Meinung und Nuancen nicht mehr akzeptiert werden. Emotionale Fragen wie Palästina, Gaza, Antisemitismus, Religion, das Kopftuch und so weiter. Eine Diskussion darüber ist nicht mehr möglich.
Kamel Daoud war früher Journalist für eine Zeitung in Oran und stand als Kritiker des Einflusses des fundamentalistischen Islams im Fokus der algerischen Sicherheitsbehörden. Auch wegen seiner Haltung zu Fragen der Sexualität und zur Unterdrückung der Frauen. Vor 2 Jahren musste er ins Exil gehen. Seine Tochter konnte erst vor wenigen Wochen Algerien verlassen.
Ich bin im Westen, in Ländern, die mich willkommen heißen und wo meine Bücher veröffentlicht werden. Meine Situation ist sehr viel besser als die vieler Menschen in anderen Ländern. Ich will mich nicht als Märtyrer hinstellen. Eine Frau in Kabul oder im Iran oder in Nigeria zum Beispiel, die morgens aufsteht und Mühe hat zu lächeln, die leidet viel, viel stärker als ich. Ich habe also kein Recht zu behaupten, mein Leid sei besonders groß.
Seit dem internationalen Erfolg seines Romans Huris, der mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet wurde, hat sich die Lage für Daoud zugespitzt. In Algerien hat er gegen ein staatlich verhängtes Tabu verstoßen. Dort ist es bei Strafe verboten, über die Gräuel des Bürgerkriegs in den 1990er Jahren zu sprechen. Der Autor wird mit Prozessen überzogen, weil er die Geschichte einer Algerierin gestohlen, also ihr Persönlichkeitsrecht verletzt haben soll. Diese Frau, die Klage gegen ihn erhebt, erzählt Daoud, sei die Tochter der algerischen Gesundheitsministerin, also sehr eng mit der Regierung verbunden. Seine Romanheldin Obe ist ein Beispiel für zahlreiche Opfer, denen bei islamistischen Attentaten die Kehle durchgeschnitten wurde. Es gab Hunderte, denen während des finsteren Jahrzehnts ähnliche Verletzungen zugefügt wurden, berichtet Daoud. Er habe für seinen Roman zahllose Schicksale recherchiert und in die fiktionale Erzählung einfließen lassen. Man versuche ihn mit solchen Kampagnen einzuschüchtern.
Auf einen Schriftsteller hat man es gerade deswegen abgesehen, weil er anders ist, weil er Universalist ist, weil er die Fiktion liebt, weil er von der Ambiguität des Menschen spricht.
Ich frage Kamel Daoud natürlich auch nach seinem Schriftstellerkollegen Boualem Sansal, der seit fast einem Jahr in Algerien im Gefängnis sitzt. Niemand wisse derzeit etwas über ihn, sagt Daoud, der zusammen mit ihrem gemeinsamen Verleger Gallimard eine Solidaritätsbewegung ins Leben gerufen hat. Auch Anwälte hätten keinen Zugang zu Boualem Sansal. Ebenso wie Sansal wirft man Kamel Daoud mitunter vor, politisch der Rechten nahezustehen, weil er zwar den politischen Islam anklage, Islamophobie in Frankreich und Europa andererseits aber seltener thematisiere.
Darüber kann ich nur lachen. Mein Lebensweg ist auf eine Weise geprägt, dass ich auf keinen Fall rechts sein kann. Damit versucht man, mich mundtot zu machen.
Kamel Daoud will sich von keiner politischen Richtung vereinnahmen lassen. Unabhängigkeit im Denken und Schreiben, das zählt für diesen französisch-algerischen Autor. Sein nächster Roman, für den er auch auf seiner Lesereise in Deutschland Anregungen sammelt, werde auf jeden Fall noch entschiedener, noch härter, sagt der Schriftsteller, bevor er sich von den beiden Sicherheitsleuten wieder auf sein Hotelzimmer begleiten lässt.
Kamel Daoud, sein Roman Huris wurde ins Deutsche übersetzt von Holger Fock. Erschienen ist das Buch im Verlag Mattes und Seitz. Der Schriftsteller war jetzt zu Gast beim Internationalen Literaturfestival in Berlin. Er wird am 13. Oktober seinen Roman in Stuttgart vorstellen, am 14. Oktober in Hamburg und an den Tagen danach auf der Frankfurter Buchmesse.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die spanische Schriftstellerin Irene Solar, die hat in ihrem Roman Singe ich tanzen die Berge auch sprechen lassen, die Pyrenäen, auch Hunde und Pilze sprechen in diesem Roman, manchmal auch Menschen. Das Buch war vor einigen Jahren ein Bestseller in Spanien. Irene Solar ist eine der am meisten gelesenen jungen Autorinnen in dem Land. Die Kritikerin Viktoria Eglau kann uns jetzt den neuen Roman von Irene Solar vorstellen. Der hat einen unheimlichen Titel: Ich gab dir Augen und du blicktest in die Finsternis. Frau Eglau, seien Sie willkommen. Hallo.
Hallo.
Irene Solars Roman Singe ich tanzen die Berge, ich habe es so kurz angeschnitten, steckt eben voller erstaunlicher Erscheinungen, sprechender Berge zum Beispiel, Märchen und Legenden stecken da drin. Wie ist das jetzt bei dem neuen Buch? Ist das auch so legendenhaft?
Ja, auch in diesen neuen Roman hat Irene Solar wieder viele Legenden und Mythen eingearbeitet. Zum Beispiel heiratet eine ihrer Romanfiguren einen Mann, der zum Kopf einer Räuberbande wird. Und das ist eine Anspielung auf einen gefürchteten katalanischen Banditen. Serrallonga hieß der, und der wurde im 17. Jahrhundert hingerichtet, nachdem er sein Unwesen in den Wäldern Kataloniens getrieben hatte. Und das ist nur ein Beispiel für den Volksglauben, den Solar in diesem Roman wieder verarbeitet hat. Sie hat dafür recherchiert in Archiven, in Büchern. Sie hat nicht nur Märchen und Sagen, auch alte Kochrezepte zum Beispiel der Landbevölkerung ausgegraben. Also man merkt, es ist ihr ein Anliegen, diesen Volksglauben, diese Mythen und Traditionen ihrer Heimat zu vermitteln.
Und an was für eine Erzählung, was für eine Geschichte hängt sie diese ganzen Geschichten dann auf?
Ja, es ist gar nicht so einfach gewesen, da die Geschichte zu entdecken, weil Solar zwischen den Zeitebenen wirklich wild hin und her springt. Mhm. Aber die Geschichte beginnt so. Also in einem abgelegenen Bauernhaus liegt eine uralte Frau im Sterben, und die ist umgeben von Frauen aus ihrer Familie. Und dann merkt man, das sind nicht nur lebende Frauen, das sind auch tote Frauen. Also Frauen, die irgendwann mal in diesem alten Bauernhaus gelebt haben und die da nun immer noch in der Küche sitzen, sich Geschichten erzählen, lachen, unsichtbar für die Lebenden. Also da verschwimmen die Grenzen zwischen Lebenden und Toten, und es dauert schon eine Weile, bis man sich in dieser eigenartigen Situation und in dieser ziemlich verrückten Genealogie zurechtfindet, die ja mehrere Jahrhunderte umspannt.
Und wenn da ausschließlich Frauen beieinander sitzen, ist das eine weibliche Genealogie, eine Frauensaga, könnte man das sagen?
Ja, das kann man sagen. Die meisten Protagonistinnen sind tatsächlich Frauen, und alles beginnt mit Johanna, die vermutlich im Mittelalter einen Pakt mit dem Teufel schließt. Den bittet sie nämlich um einen ganzen Mann, und der Mann, den sie dann bekommt, ist ein Überlebender, also einer, den nicht die Wölfe gefressen haben in dieser unwirtlichen Gebirgsgegend. Und Johanna stellt dann aber fest, ihrem Gatten fehlt ein Zeh. Dabei hatte sie doch um einen ganzen Mann gebeten. Ja, und damit ist das Schicksal ihrer Nachkommen dann besiegelt, denn von nun an werden in jeder Generation Kinder geboren, denen irgendetwas fehlt.
Und Sie haben ja schon gesagt, es ist gar nicht so einfach, da zum Beispiel so rauszukriegen, wer lebt eigentlich noch, wer ist schon tot in diesem Roman. Diese Komplexität, die das Buch offenbar hat, ist das eine erfreuliche oder eine, die einen manchmal auch ärgert beim Lesen?
Ja, also es ist unübersichtlich, aber ich fand es eigentlich auch ganz originell, wie Irene Solar den Roman angelegt hat. Also alles spielt an einem Tag, nämlich dem letzten Tag im Leben dieser uralten sterbenden Frau, Benedetta. Und durch konstante Rückblenden lernen wir dann die anderen Frauen, die in diesem Haus gelebt haben, über die Jahrhunderte kennen. Und das sind harte Geschichten, nicht wirklich erfreuliche, aber interessante Geschichten. Geschichten von verlassenen Frauen, von getöteten Ehemännern, von Kindern mit allen möglichen physischen oder psychischen Defekten. Auch Geschichten von Liebe, von Sex in verschiedensten Spielarten. Und die Sprache, die muss man schon auch erwähnen, das ist eine teils poetische Sprache, aber eine teils auch schon sehr, sehr drastische Sprache. Also da wird beschrieben, wie Wölfe Menschen zerreißen oder wie ein Mann sadistisch hingerichtet wird. Also nichts für zart Beseitete. Oder auch die Beschreibung von Krankheiten kommt immer wieder vor. Menschen, die, Zitat, Blut pissen und Ähnliches. Also das ist definitiv keine Wohlfühlsprache.
Und die, was Sie sagen, diese Härte dieser Geschichten, auch die Härte der Sprache, spielt darauf der Titel des Buches an? Ich gab dir Augen und du blicktest in die Finsternis?
Ja, die Finsternis, die Dunkelheit wird in diesem Buch immer wieder beschrieben, als zum Beispiel die Dunkelheit des alten Bauernhauses oder die des Waldes. Aber ich habe das Wort Finsternis auch metaphorisch interpretiert. Also ich glaube, es geht hier um die Finsternis einer Welt, ja, die im Verborgenen liegt und in die uns Irene Solar Einblick gewährt. Also es ist die Welt von Menschen, die früher unter ziemlich primitiven Umständen in den katalanischen Bergen gelebt haben. Das sind schicksalsgebeutelte, abergläubische Menschen, eine raue Welt, alles andere als ein bukolisches Idyll. Aber dennoch sind es Menschen, die auch ein kleines, für andere verborgenes Glück erleben. Also ich sehe das Buch eigentlich als eine Art literarisches Denkmal für die Menschen und Mythen im früheren ländlichen Katalonien.
Und sagen Sie noch kurz zum Schluss, wie gesagt, der Vorgänger war ein Bestseller in Spanien. Wie ist dieses Buch jetzt angekommen in Spanien?
Also Irene Solar wird nach wie vor als neue spannende Stimme wahrgenommen, gelobt und geschätzt wird ihre bildreiche kreative Sprache. Aber manche kritisieren allerdings auch einen etwas langwierigen, langatmigen Stil oder auch Figuren, die etwas abstrakt und unzugänglich bleiben und mit denen man daher nicht als Lesende eine große Empathie entwickeln kann.
Bei dem Roman Ich gab dir Augen und du blicktest in die Finsternis von Irene Solar. Das Buch wurde aus dem Katalanischen übersetzt von Petra Zickmann, ist im Messfischer Verlag erschienen mit 256 Seiten. 24 Euro ist der Preis und Viktoria Egler hat das Buch bei uns vorgestellt. Ganz herzlichen Dank. Im Literaturhaus Uwe Jonsson in der mecklenburgischen Kleinstadt Klütz, da sollte der Autor Michel Friedmann aus seinem neuen Buch lesen. Vielleicht haben Sie schon davon gehört, wir haben hier im Deutschlandfunk Kultur auch schon davon berichtet, diese Veranstaltung wurde abgesagt. Michel Friedmann wurde wieder ausgeladen mit unterschiedlichen Begründungen seitens des Bürgermeisters der Stadt. Die Autorenvereinigung Pen Berlin, die hat nun für den kommenden Montag zu einer Protestkundgebung gegen diese Ausladung in Klütz aufgerufen. Die Schriftstellerin Thea Dorn ist eine der Sprecherinnen des PEN Berlin und jetzt bin ich mit ihr verbunden. Hallo Frau Dorn, grüße Sie.
Einen schönen guten Morgen, Herr Mayer.
Warum haben Sie denn jetzt als PEN Berlin überhaupt Stellung bezogen zu diesen Vorgängen in der mecklenburgischen Provinz?
Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir Stellung beziehen, wenn dergleichen geschieht. Also als etwa Omri Böhm in diesem Frühjahr ausgeladen worden ist, er hätte sprechen sollen bei der Gedenkveranstaltung zum 80-jährigen Jahrestag der Befreiung von Buchenwald, da ist er auf Druck des israelischen Botschafters ausgeladen worden. Da haben wir auch eine sehr dezidierte Stellungnahme gemacht. In diesem Fall erschien es uns nun angemessener zu sagen, dann fahren wir doch einfach mal hin. Und ich würde das Wort Protestkundgebung gar nicht, ich würde das Protest streichen. Es ist eine Kundgebung, es ist der Versuch, mit den Bürgern vor Ort auch ins Gespräch zu kommen. Und das knüpft an eine, wir sind ein junger Verein, aber wenn man so will, eine gute alte Tradition an. Wir hatten im vergangenen Jahr eine große Reihe mit Gesprächen in den Bundesländern, in denen gewählt wurde, also Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Das waren Gespräche über Demokratie und Meinungsfreiheit, die hatten den Titel, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Und auch da waren wir jetzt gerade nicht in den großen Orten wie in Dresden oder in Leipzig, sondern wir waren in Perleberg, in Annaberg, in Torgau, in Ilmenau. Also das ist nicht das erste Mal, dass der PEN Berlin in Orte reist, die nicht direkt bei Berlin liegen.
Und wenn Sie sagen, Sie wollen ins Gespräch kommen mit den Bürgerinnen und Bürgern in Klütz bei dieser Kundgebung, Protest ist gestrichen, wie wollen Sie das machen?
Naja, wir werden, also es sind ja verschiedene Sprecher angekündigt, ganz wichtig eben auch der Leiter des dortigen Literaturhauses, weil selbstverständlich ist ein, also ist nicht nur der Aspekt zu sagen, das geht so nicht, diese Ausladerei, die ja im Übrigen jetzt wahrlich kein erster Fall ist. Wir erleben das ja ständig. Und natürlich auch diejenigen zu stärken, die vor Ort dafür kämpfen, dass es das gibt. Also jeder beschwört in Sonntagsreden die lebendige, starke Zivilgesellschaft. Und es ist in diesem Sinne eine Aktion einer lebendigen, starken Zivilgesellschaft. So wie zum Beispiel, also dieses Literaturhaus, dahinter steht ein Förderverein, um solche Leute zu stärken. Das ist ein klarer Aspekt dabei.
Wer wird von Ihrer Seite aus dabei sein bei dieser Kundgebung?
Also es ist eben also Oliver Hinz, der Leiter des Literaturhauses, geladen. Michel Friedmann wird kommen und ich werde auch dabei sein. Und es werden aber sicher noch zahlreiche andere Mitglieder von PEN Berlin auch dort sein. Mhm.
Und als Sie diese Kundgebung jetzt angekündigt haben, gab es schon Reaktionen aus Klüth selbst, aus der Stadt?
Wir haben das ja vorher abgesprochen. Also es bringt ja nichts, wenn da, wie soll man sagen, die Berliner Kavallerie einreitet. Das ist ja völliger Unfug. Mein Co-Sprecher Dennis Yücel war am vergangenen Montag in Klüth. Dort war eine Stadtversammlung, also die politische Versammlung, wo über diesen Vorgang auch gesprochen wurde, teils eben öffentlich. Da waren ja auch andere Medienvertreter, haben berichtet. Und dort hat Dennis Yücel natürlich auch mit Leuten vor Ort, zum Beispiel von dem Förderverein, gesprochen, um sich zu erkundigen, wie sich aus deren Sicht die Lage darstellt. Und die Meinungen waren nicht einhellig, also es gab auch kritische Stimmen, aber es gab auch zahlreiche Stimmen, die gesagt haben, sie finden das eine gute, richtige Aktion.
Jetzt haben Sie schon Fälle erwähnt, den von Omri Böhm zum Beispiel, der ausgeladen wurde. Haben Sie den Eindruck, dass sich solche Probleme häufen zurzeit, auch vielleicht bei anderen ähnlich gelagerten Literaturhäusern in kleineren Städten wie in Klüth?
Ich glaube nicht, dass man da nur die Literaturhäuser isoliert betrachten kann. Also wenn man zurückdenkt, also der erste Fall, der großen Wirbel gemacht hatte, war ja die Ausladung von Lisa Ecker 2020 beim Harbourfront Festival. Auch dort war das eigenwillige Argument, man habe Sicherheitsbedenken, was diesmal in diesem ganzen etwas undurchsichtigen Knäuel an Gründen, die genannt und nicht genannt werden bei der Ausladung von Friedmann, auch eine Rolle spielte.
Harbourfront Festival, um das kurz zu sagen, das war in Hamburg, nicht wahr?
Genau, das war ein Hamburger Festival, wo man Lisa Ecker 2020 ausgeladen hat. Und es hieß damals auch, man habe Sicherheitsbedenken, deshalb könne sie nicht auftreten. Dasselbe Argument kam, als die Uni Leipzig im vergangenen Jahr den israelischen Historiker Benny Morris ausgeladen hat. Da hatte man Angst vor den Protesten von pro-palästinensischen Gruppen. Das Umgekehrte war die Ausladung der amerikanischen Philosophin, Politologin Nancy Fraser von der Uni Köln. So, also es häuft sich, wir hatten den prominenten Fall, den israelischen Dirigenten Lahav Shani, der mit den Münchner Philharmonikern nicht auftreten durfte bei einem Festival in Gent. Und zum Beispiel die Berliner Festspiele haben daraufhin in einer irrsinnigen logistischen Aktion den Shani mit den gesamten Münchner Philharmonikern zu einem Ersatzkonzert nach Berlin eingeladen, was ich eine großartige Aktion finde. Also ich sage es nochmal, wir alle reden ständig von der wehrhaften Demokratie, die wir bräuchten. Und genau solche Aktionen sind aus meiner Sicht, wehrhafte Demokratie ist nicht danach rufen, dass irgendwer irgendwas verbietet, sondern wehrhafte Demokratie ist, wenn Kräfte an Stellen, an denen sie handeln können, beschließen, das ist uns nicht egal, wenn solche Vorfälle passieren, sondern wir unternehmen da was.
Und deshalb gibt es am Montag eine Kundgebung in Klüth gegen die Ausladung von Michel Friedmann von einer Lesung dort in Klüth. Am kommenden Montag die Kundgebung. Darüber habe ich gesprochen mit Thea Dorn, einer der Sprecherinnen des PEN Berlin. Haben Sie ganz herzlichen Dank.
Jo, gern geschehen.
Jetzt werden wir Leseempfehlungen bekommen aus Dresden von der Buchhändlerin Antonia Rau von einer Buchhandlung mit dem eigenen Namen Buch mit Handlung. Hallo Frau Rau, hallo, guten Tag nach Dresden.
Hallo.
Ihre erste Empfehlung, die hat noch einen weiteren Dresden-Bezug, denn das Buch kommt aus dem kleinen Dresdner Ultraviolett Verlag, nämlich der Roman Das Haus der Goldmanns von Claudia Kaufmann. Das Buch spielt aber in München, oder?
Das ist korrekt, das stimmt. Das macht dem aber gar keinen Abbruch, also es ist einfach ein tolles Buch. Ich war im Urlaub und hatte mir vorher Lektüre rausgesucht und habe das einfach aus dem Regal gegriffen und gesagt, ach komm, du bist es jetzt. Und dann ist es manchmal ganz magisch, dann fängt man das an und ich konnte es nicht mehr loslassen. Es ist eine Familiengeschichte, die über mehrere Generationen spielt. Und was ich da einfach so spannend fand, war einfach diese weibliche Hauptfigur, die ganz viel Mut hat, ganz viel Hoffnung hat und das ist auch ihr ganzer Motor. Es spielt auch in der NS-Zeit. Sie klammert sich an Hoffnung und ich fand das ein ganz beeindruckendes Buch und einfach schön geschrieben.
Das Haus der Goldmanns von Claudia Kaufmann und dabei haben wir erfahren, Sie lesen auch im Urlaub. Da wird Arbeit und Freizeit offenbar nicht ausreichend getrennt bei Ihnen.
Nein, das Urlaub, also Lesen ist das Schönste auf der Welt und das ist keine Arbeit. Das ist Lesen ist immer Freizeit. Ich lese nie aus Pflicht.
Ah ja, das ist ja dann auch praktisch für Ihre Tätigkeit. Ja. Dann wollen Sie uns als zweites Buch Spielen empfehlen. Das ist ein Sachbuch von Karen Köhler. Wie geht's denn da ums Spielen?
Es ist eigentlich ein Spiel. Spiel. Also man spielt quasi mit in dem Buch und sie lässt einen nicht entwischen. Man muss mitspielen. Man braucht einen Spielernamen, sonst kann man nicht mitspielen und es macht auch sonst keinen Spaß, wenn man nicht mitspielt. Also es ist herrlich. Ich finde diese Reihe ganz wundervoll. Also es ist ja in dieser Reihe Hansa das Lesen leben und das Leben lesen, so rum. Mhm. Und ich fand das einfach, ich finde es eine schöne Reihe. Alle Autoren stehen irgendwo für sich, sind Autorinnen, das ist auch bewusst so gewählt. Wie gesagt, Elke Heidenreich, das Altern war da drin, von Alina Bronski, das Essen, also noch viele mehr. Und das ist jetzt von Karin Köhler, das Spielen. Und ich finde es einfach toll. Und was ich auch schön gemacht finde, ist, man versinkt in diesem Buch. Man kann es gar nicht loslassen. Man lässt sich komplett drauf ein oder man lässt es. Also es gibt keinen Zwischenmaß. Und das macht es so reizvoll.
Und ich kann es mir noch nicht richtig vorstellen. Man wird da durch das Buch in ein Spiel mit einbezogen?
Genau. Also es ist, stell dir ein Gefühl vor, schreib das Gefühl auf, kleb es dir irgendwo hin. Man muss es immer mal wieder durchlesen, um in dieses Gefühl zu kommen. Man kann Audiodateien hochladen, man kann Bilder machen von Sachen. Es soll auch so eine Art, wie so eine Community, die zusammenspielt. Man kann es aber auch für sich machen. Es ist ganz individuell zu gestalten. Wie gesagt, man hat immer wieder seinen Spielenamen, der einen wieder dass man immer wieder sich vorstellt, wer bin ich eigentlich in diesem Spiel? Und dann auch diese Frage, das Nachdenken über Spielen. Was ist Spielen? Ist es das Spiel, die Regeln oder genau der Zwischenraum zwischen den Regeln? Und das macht es so reizvoll. Mhm.
Und Ihre dritte Empfehlung, wenn ich es richtig verstanden habe, also Sie haben es offenbar mit dem Spielen, denn das ist jetzt ein Buch, das selbst auf irgendeine Weise ein Spiel ist, ja?
Genau. Es ist auch ein Spiel. Ich dachte, ich bleibe in dem Thema Spielen. Mhm. Und ich bin eigentlich, wie gesagt, kein großes Spielekind und ich mag auch immer mir nicht lange Regeln durchlesen. Ich finde es dann schön, wenn ich einfach sehr intuitiv hier rein kann. Ich finde die Illustratoren, das ist ein Duo, ein Mann und Frau und die sind ganz, ich kann den Namen mal nicht aussprechen, deswegen schummel ich mich mal drum.
Versuchen Sie es mal, ich kann es auch nicht, versuchen Sie es mal.
Mitziljenski. In meiner Welt ist es Mitziljenski, also es tut mir leid, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Und ich finde, die beiden machen das schön und das ist, man geht quasi intuitiv auf irgendeine Seite, schlägt die auf, guckt sich eine Figur an oder irgendwas, eine Szene, die man interessant findet, da ist eine Nummer, dann kann man zurückgehen, kann schauen, was da so los ist, wird dann weitergeleitet. Man kann es alleine spielen, kann Rätsel lösen, man kann es zusammenspielen, man hat auch Stickerbögen, die man dann verkleben kann, die sind auch ganz toll, weil die auch wieder ablösbar sind, man kann sie wieder stickern. Und was ich wirklich toll fand vom Verlag aus, dass sie so eine kleine Spielanleitung hinten drauf gedruckt haben, wo man sich ein Video angucken kann, dass man es auch nicht jedes Mal dem Kunden vortanzen muss, sondern man auch darauf verweisen kann. Und das ist ganz hilfreich und das fand ich wirklich ganz toll. Also ich bin ganz begeistert und finde es intuitiv und schön und es macht auch Spaß, einfach sich die Bilder anzugucken und die Szenen und sich seine eigene Fantasie schweifen zu lassen.
Bei dem Buch Carp City, die Stadt des tanzenden Carp-Fans von Alexandra Mizielinski und Daniel Mizielinski. Eine der Empfehlungen, der drei Empfehlungen von Antonia Rau vom Buchladen Buch mit Handlung in Dresden. Haben Sie ganz herzlichen Dank.
Ich möchte noch was sagen, darf ich noch?
Ja, bitte.
Toll. Und einfach noch zum Abschied, Karin Köhler kommt auch zu mir in die Buchhandlung zum Lesen. Das wird am 26.11. sein, da bin ich sehr aufgeregt und freue mich schon sehr drauf.
26.11. mit Ihrem Spielenbuch, ja?
Danke, genau.
Genau. Vielen Dank nochmal.